Beim letzten Mal ging es ja darum, dass wir angefangen haben, mit uns Caches anzuschauen. Und da war es ja so, dass natürlich Caches auf verschiedenen Ebenen ja stattfinden, wie wir das gezeigt haben von, na, das war es nicht, sondern die Speicherhierarchie, dass man natürlich auf der obersten Ebene, also am nächsten bei der CPU, die Register hat, dann den On-Chip, dann den Off-Chip, L1, L2, Arbeitsspeicher, dann den Hintergrundspeicher, das heißt die Festplatte und dann natürlich irgendwo einen entfernten File-Server. Und wenn man sich das Ganze dann anschaut, ist sicherlich so, dass man auf der einen Seite natürlich jetzt von der Schicht K, die Schicht K würde also hier jetzt halt Informationen von der Schicht K plus 1 cachen. Und das kann also beispielsweise dann der L2 würde Informationen cachen vom Arbeitsspeicher. Und das Ganze geht natürlich immer blockweise und diese Blöcke, die sind von der Größe her unterschiedlich. Und das heißt also, man cached nicht einzelne Bytes, also hier nicht einzelne Bytes, sondern immer Blöcke. Und wenn man sich das Ganze anschaut, die Blöcke sind unterschiedlich, je nach der Hierarchie in der Cache-Hierarchie. Die sind natürlich erheblich kleiner, die Blöcke, beispielsweise wenn wir reden von L2 auf L1. Dagegen, wenn wir davon reden, wenn wir eine Datei haben auf der Festplatte und wir wollen diese Informationen in den Cache vom Arbeitsspeicher rein kopieren, dann ist es so, dass diese Blöcke natürlich erheblich größer sind, unter Umständen dann 256K, im anderen Fall reden wir von relativ wenigen K-Byte. Und also hier die Blöcke unterschiedlich groß je Hierarchieebene. Also hier unterschiedlich groß je Hierarchieebene. Und die Zielsetzung, wie man das natürlich schon vorher auch gesehen hat, dass typischerweise natürlich der Speicher auf der Schicht K erheblich schneller ist als wie der Speicher auf der K plus 1. Aber verbunden mit der Schnelligkeit bedeutet das natürlich auch, dass dieser Speicher auf der Ebene typischerweise natürlich preiswerter ist als wie der hier. Und typischerweise leistet man sich auf der Ebene natürlich einen kleineren Speicher als wie auf der Ebene. Wichtig ist auch so, wenn man sich das Ganze anschaut, hier sind mir angezeigt so verschiedene Blöcke, die hier im Cache drin sind. Und wenn man sich das anschaut, beispielsweise man sucht hier beispielsweise einen Block, und der Block ist im Cache, dann hat man natürlich einen Cache-Hit. Das heißt also, man spart sich den Zugriff auf den darunterliegenden Speicher. Und wenn Sie jetzt beispielsweise natürlich sagen, das ist hier der L1 oder L2, dann spare ich mir den Zugriff auf den Arbeitsspeicher und damit natürlich auch den teuren Transfer über den Speicherbus, sondern ich habe das gleich vor Ort. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich jetzt einen Miss habe, dann muss ich die Information natürlich holen aus der darunterliegenden Schicht. Und da kann es mir natürlich auch passieren, dass unter Umständen da das auch nicht drin ist und dann muss ich so die Cache-Hierarchie effektiv ein Stück weit nach unten gehen, bis ich zu einer Ebene komme, wo die Information vorhanden ist. Das Problem, das ich natürlich auch habe, wenn ich einen Cache-Fehler habe, das heißt ein Miss, ich möchte hier auf 11 zugreifen, ist nicht hier. Das heißt also hier, ich muss das in die Schicht K bringen, habe ich aber keinen Platz mehr. Ich muss hier einen Block rauswerfen. Und das bedeutet also hier, ich habe dieselbe Situation wie bei der Seitenverdrängung. Also hier ähnlich wie, bei Seitenverdrängung. Und da kann man natürlich die ähnlichen Strategien verwenden, die wir da auch gesehen haben. Eine Möglichkeit ist dieses LRU, das heißt Least Recently Used, und wo man dann halt entsprechend einen Block rauswirft, der über lange Zeit nicht mehr benutzt worden ist. Das heißt, man muss sich dann entsprechend auch Informationen über diese Blöcke speichern bezüglich des Zugriffsverhaltens. Und weil ansonsten funktioniert das natürlich nicht, sondern ich brauche diese additive Information. Jetzt gibt's hier ein paar Cache-Probleme. Das eine natürlich ist sowas kalter Cache, der Cache ist leer. Das bedeutet im Grunde genommen, jeder Zugriff auf den Cache oder am Anfang ist so, dass er natürlich immer wieder zu der nächsten Schicht drunter halt gehen muss und die entsprechenden Daten holen muss. Kapazitätsfehler ist so, wenn ich ähnlich wie bei der Seitenadressierung, da haben wir ja darüber gesprochen, ich habe so ein Working Set von Seiten. Und hier würde ich im Grunde genommen so ein Working Set von aktiven Blöcken haben. Und jetzt ist aber so, dass ich dieses Working Set nicht unterbringen kann, weil nämlich der Cache zu klein ist. Und jetzt kann ich entweder hergehen und kann mir überlegen, dass ich dieses Working Set einfach reduziere, wie wir das bei der Seitenadressierung gemacht haben, wo wir gesagt haben, ich verändere dieses K, wobei K die Anzahl der Schritte ist, die ich in der Historie zurückgehe, und Ähnliches würde man halt hier machen, oder ich baue mir den Cache aus, mache einen größeren Cache. Das kann ich natürlich nicht dynamisch während der Laufzeit machen, sondern entweder ist es vom Ausbau her möglich, oder was in vielen Fällen ist es nicht so, dass sie da hergehen können und entsprechend das ausbauen können. Dagegen, wenn der Arbeitsspeicher der Cache für die Festplatte ist, natürlich können sie den Arbeitsspeicher dann doch ausbauen, aber natürlich nicht dynamisch während der Laufzeit, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Das andere, was sie auch häufig haben bei Caches, sind diese Konfliktfehler. Und zwar ist so, dass viele Caches Platzierungseinschränkungen machen. Das heißt, sie können die Blöcke nicht an einer beliebigen Stelle hin platzieren, sondern man könnte sich das hier vorstellen, dass man also sagt, ich habe hier Blöcke, die nummeriere ich durch, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und jetzt ist es so, dass man also hier diese Blöcke an bestimmte Stellen platziert, und zwar abhängig von I modulo 4. Und das bedeutet natürlich, wenn ich mir jetzt die Zugriffe auf die Blöcke 0, 8 anschaue, dann heißt es, dass wenn das hier mein Cache ist, dann würde, also beispielsweise würde man sagen, also hier, das wäre also, wo Block 0 hinkommt an der Stelle und nirgendwo anders. Also man hat nicht, dass man die Blöcke irgendwo im Cache platziert, sondern immer an bestimmten Stellen. Und das macht man deshalb, um den Zugriff schneller zu machen. Und das würde bedeuten, bei 0 würde hier in die Stelle hier reinkommen. Block 8, weil ich hier Modulo 4 natürlich mache, bleibt genauso wieder entsprechend 0. Block 8 würde genauso auch an dieselbe Stelle hinkommen. Wenn ich, und hier würden dann beispielsweise der Block 1 hinkommen und entsprechend das halt von 5 etc., 9 und so weiter. Und das heißt natürlich, wenn ich so einen Zugriffreihenfolge habe, zunächst eine Adresse aus Block 0, dann aus Block 8, dann wieder aus Block 0, dann wieder aus Block 8. Das heißt also, ich habe sowas wie ein Flattern, ständig ein Block rein in den Cache, der Block wieder raus, weil nämlich Block 8 rein muss, dann Block 8 wieder raus, weil Block 0 rein muss und so weiter. Also in dem Sinne habe ich relativ oft Cash Misses und muss ständig immer wieder auf den entsprechenden Block in den Cache reinladen. Und insofern ist es natürlich schon so interessant, wie kann ich beispielsweise meine Blöcke gut verteilen in dem Cache, damit ich möglichst wenig Konfliktfehler halt habe. Und diese Einschränkung beispielsweise bei den Konfliktfehlern, die habe ich natürlich nicht bei der Seitenadressierung. Bei der Seitenadressierung habe ich darauf hingewiesen, ich kann meine Blöcke, die beispielsweise auf der Festplatte liegen, die kann ich ja irgendwo in irgendeine Kachel reinkopieren. Das heißt, da gibt es keine Einschränkung. Und in dem Sinne, Blöcke bei der Seitenadressierung waren immer die Seiten. Also hier Seite gleich Block. Und bei der Seitenadressierung keine Einschränkung bezüglich der Platzierung. Also hier bei Seitenadressierung keine Platzierungseinschränkung. Gut, das war jetzt mal so ein etwas Allgemeines zu den Caches. Jetzt haben wir hier noch so ein paar Beispiele aus der Cache-Hierarchie. Und das sind hier, also hier nur Beispielwerte. Also das sind keine Werte, die überall zutreffen. Also hier nur Beispielwerte. Und auf der obersten Ebene, natürlich am nächsten bei der CPU, sind die Register, sind entweder 4 Byte oder 8 Byte Worte, je nachdem, was sie für eine Adressierung haben. Dann, das sind CPU-Register und wird typischerweise vom Compiler kontrolliert, weil der Compiler transformiert dann die entsprechenden Befehle in die entsprechenden Operationen, die sie in der Programmiersprache haben, in dann die entsprechenden Maschinenbefehle und dann bei den Maschinenbefehlen stehen dann halt die entsprechenden Register mit dabei. Dann natürlich auf der Ebene TLB, da habe ich ja hier diese Memory Management Unit, die ist auch relativ weit oben, da habe ich einen assoziativen Zugriff drauf, wird über die Hardware gesteuert, nämlich entsprechend von den Zugriffen. Dann habe ich beim On-Chip den L1, Off-Chip den L2, aber immer noch vor dem Speicherbus. Das Ganze ist noch vor dem Speicherbus. L2 oder L1 kann natürlich auch fehlen. Das heißt, es ist nicht notwendigerweise, dass die alle immer hier sind. Dann habe ich den virtuellen Speicher, das heißt, den Arbeitsspeicher bin ich da. Und habe also hier die Seiten, die können auch natürlich größer sein. Dann habe ich hier im Arbeitsspeicher so eine Art Buffer-Cache für meine Dateien. Und da gibt es ja die Möglichkeit, dass Sie Dateien so in den Arbeitsspeicher reinmappen. Oder es gibt die Möglichkeit, dass bei Leseoperationen entsprechende Dateien oder Teile von Dateien gelesen werden. Und die Dateien sind natürlich auf der Festplatte auch blockorientiert abgespeichert. Dann habe ich einen Network Buffer Cache. Das heißt also, hier habe ich Dateien, die von einem entfernten Fileserver herkommen. Da kontrolliert das Ganze halt der NFS-Client, also vom Netzwerk-Filesystem. Und dann habe ich natürlich auch, wenn Sie mit einem Webbrowser arbeiten, den Browser-Cache, der bei Ihnen lokal auf der Platte ist, oder dann halt beim Proxy-Server, wo Sie entsprechende Webseiten-Informationen speichern. Und das wäre so ein Beispiel von einer Hierarchie. Die Werte sind natürlich auch nur Beispiele davon, wo also Caches hier auftreten. Und was wir uns jetzt hier nochmal anschauen, das heißt also die Möglichkeiten von der Realisierung. Und da ist es so, dass sie natürlich so eine Folge haben für den, den Zugriff, so allgemeine Organisation, kann man sagen. Auf der oberen Ebene habe ich also hier den Cache, also hier als Array. Und das Array besteht wieder aus entsprechenden Mengen. Das sind also hier, ich habe ein Array von Mengen mit S. Dann habe ich hier unter Umständen eine Menge von Reihen, also diese Rows. Und dann habe ich hier zugeordnet einen Block. Und wir haben ja davon gesprochen, dass der Block unterschiedlich groß sein kann oder die Blöcke können unterschiedlich groß sein auf der Ebene. Auf jeder Ebene sind sie natürlich immer gleich groß. Also sie sind für jede Ebene sind sie gleich groß, aber auf den verschiedenen Ebenen können sie sich unterscheiden. Und wenn man das Ganze natürlich jetzt anschaut, wenn ich also hier S Mengen habe, dann hier E die Anzahl der Reihen pro Menge und hier die Blockgröße, dann wäre also hier meine Cache-Größe entsprechend B mal E mal S und dementsprechend ist es dann so, wenn ich die Speicherhierarchie hernehme bei L1, sind natürlich hier die Cache-Größe erheblich kleiner als wie beispielsweise dann beim Buffer-Cache. So wäre das Ganze organisiert. Das Ganze ist so hier diese Mengen. Jede Menge hat eine Menge von, hat eine Anzahl von Reihen. Und wenn man sich die Information hier anschaut, das klar, dieses Valid, das heißt nur, ist der Eintrag hier gültig oder nicht gültig? Habe ich hier eine veraltete Information drin? Weil Sie haben natürlich auch so eine Situation, dass Sie beispielsweise ein Cache nahe bei der CPU haben. Und wenn Sie jetzt eine Multicore-Architektur haben, dann können die natürlich auf den Arbeitsspeicher zugreifen und die können natürlich auch Daten im Arbeitsspeicher verändern, die möglicherweise ein anderer Core im Cache drin hat. Und da gibt's ja diese Speicherbus Sniffer, die im Grunde genommen mitverfolgen, welche Adressen momentan gerade über den Speicherbus laufen, beziehungsweise die dann verfolgen, welche Schreibzugriffe auf Speicherbereiche stattfinden. Und aufgrund von dem können Sie natürlich feststellen, ob welcher Block betroffen ist. Und wenn ein Schreibzugriff auf den Arbeitsspeicher natürlich stattfindet, heißt es, dass bei einem Core, wenn das gecached ist, dass das notwendig möglicherweise nicht mehr die korrekte Information ist, weil ein Schreibzugriff auf den Block halt stattgefunden hat. Und dementsprechend müsste natürlich diese Information als invalid, also invalide halt gesetzt werden. Man hat zwar den Block im Cache drin, aber ist nicht mehr gültig. Dann habe ich hier mit dem Teil, das ist mein Datenblock. Das sind also hier meine entsprechenden Bytes, die ich hier zugeordnet habe. Und dieses Tag, das dient zur Feststellung, ob eine Adresse im Speicher im Cache ist oder nicht. Also hier zur Feststellung, ob Adresse im Speicher oder nicht. Also hier. Und das werden wir jetzt danach nochmal sehen, wie das funktioniert im Cache. Und da ist es jetzt so, und da sieht man schon die Einschränkung, weil das Tag ist Teil von der Adresse, dass bestimmte Adressen natürlich entweder nur in diese Reihe reinkommen können oder bestimmte Adressen nur in diese Reihe oder in diese Reihe hier rein. Und das kann man hier jetzt einfach mal anschauen, bezüglich der Adressierung, wie das ausschaut, von so einem allgemeinen Cache. Und zwar, ich habe hier, das ist meine Adresse, auf die der Rechner zugreifen möchte. Und die setzt sich ja jetzt halt aus drei Teilen zusammen, aus den Tag-Bits, aus dem Index oder Set-Index und dann dem Block-Offset. Und da ist es jetzt so, wenn vom Ablauf her, wenn man sich das anschaut, dann brauche ich natürlich hier zunächst diesen Teil. Und das ist jetzt, das kann sich verändern, je nachdem, wie groß meine Blöcke natürlich sind. Wenn der Block relativ groß ist, schiebt sich das natürlich nach vorne. Wenn der Block kleiner ist, verändert sich das natürlich. Und mit dem Set-Index komme ich zu der entsprechenden Reihe. Und dann verwende ich hier dieses Tag-Bit, muss ich also hier alle Tag-Bits hier anschauen, die da drin sind. Und wenn ich hier ein Match habe, dann ist entsprechend dieser Block bzw. diese Adresse drin. Und dann verwende ich hier den Block Offset, um genau zu dieser Adresse zu kommen. Und das ist so der Ablauf für den Zugriff auf Informationen im Cache drin. Und da sieht man schon, dieses Set-Index bestimmt, in welche Reihe ich reinkomme. Mit dem Set-Index, da kann es natürlich sein, dass beispielsweise hier diese Reihen ziemlich frei sind, dass gar nichts im Cache da drin ist, hier auch nichts, aber ich habe relativ viele Adressen, die alle denselben Set-Index haben. Dann kann es sein, diese Reihe ist relativ gut belegt oder voll, die anderen sind relativ leer und trotzdem habe ich relativ viele Cache-Misses, weil ich hier unter Umständen immer wieder Blöcke rauswerfen muss und wieder neue reinladen muss. Und das hängt natürlich mit den Adressen hier zusammen. Und jetzt gibt es halt vom Ablauf ist es so, dass kann man sagen, A wird immer nur in Reihe 1 platziert. Also hier A wird nur in Set 1 platziert. Und da gibt es jetzt halt unterschiedliche noch, das ist so eine allgemeine Cache-Organisation. Jetzt gibt es Varianten davon, die den Direct Mapped Cache, da ist es so, da habe ich immer nur eine Reihe. Das heißt, ich habe nicht mehrere Reihen, sondern immer nur eine. Und da läuft es halt so ab, ich nehme hier meinen Set-Index, den ich aus der Adresse rausnehme. Das ist der Teil, mein Tag. Und das ist einfach ganz normal eine Adresse, die Sie verwenden in der Adressierung auf der Maschinenebene und auf der Maschinenbefehlebene. Und dann schaue ich nach, finde ich hier ein Match? Klar, das ist relativ einfach natürlich, weil ich habe nur ein Tag, mit dem ich das vergleichen muss. Wenn das drin ist, dann habe ich einen Hit. Wenn das nicht drin ist, dann habe ich natürlich einen Miss. Und dann verwende ich halt genau diese Adresse hier, um genau zu diesem Wort beziehungsweise dann zu diesem Byte zu kommen. Und das hängt dann natürlich davon ab, wie mein Befehl ist, ob ich jetzt halt hier einen byteweisen Zugriff habe, ob ich hier einen wortweisen Zugriff habe, also je nachdem. Und zusätzlich natürlich, das was ich jetzt vergessen habe noch, ich muss natürlich hier das hier anschauen. Und das Valid Bit. Und wenn das Valid Bit, wenn das hier auf 0 steht, dann kann ich zwar hier ein Match haben, aber das nützt mir nichts, weil nämlich hier nicht sichergestellt ist, dass das wirklich die aktuelle Information ist, die hier vorhanden ist. Also für den ersten Zugriff muss ich natürlich hier das hier mir anschauen und natürlich dann auch Tag-Bit und Valid-Bit. Und erst wenn das okay ist, dann passt das. Das wäre also der Direct-Mapped Cache. Dann gibt's hier... Dann gibt es ja das nächste mit mengenassoziativer Cache. Und da ist es so, dass ich jetzt natürlich mehrere entsprechende Reihen habe pro Set, pro Menge. Und ansonsten ist es so, ich gehe natürlich hier wieder auf den Set-Index, da komme ich zu der Menge hin. Hab jetzt natürlich eine Reihe und da ist es so assoziativ, heißt, ich mache jetzt nicht ein Durchsuchen im Sinne von erster Eintrag, zweiter Eintrag, dritter Eintrag, vierter Eintrag, sondern wirklich gleichzeitig, dass ich alle Tag-Bits hier untersuche, die zu dieser Menge gehören. Wenn ich einen Hit habe, so wie hier, dann und das Valid ist okay, dann kann ich natürlich sofort mit dem Offset meine entsprechenden Bytes hier adressieren. Und auf diese Weise, klar, habe ich natürlich mehr Möglichkeiten und habe dann natürlich, weil sonst, wenn ich nur eine Reihe habe, dann habe ich für alle Adressen mit dem gleichen Set-Index, habe ich natürlich jetzt mehr Platz, um die unterzubringen. Und eine Möglichkeit ist natürlich, den Vollassoziativen, also hier Vollassoziativen Cache, da ist es jetzt so, dass ich hier nur eine Menge habe. Das heißt also hier nur eine Menge mit einer Anzahl von Reihen. Und das können natürlich 16 Reihen sein, können 32 Reihen sein und je nachdem, wie der Ausbau ist. Und da ist es so, dass natürlich dieser Set-Index, der spielt natürlich jetzt keine Rolle, weil im Grunde genommen habe ich ja nur eine Reihe. Und ich komme also immer zu dieser Reihe mit allen, ich habe nur eine Menge und ich komme also natürlich immer zu dieser einen Menge und dann muss ich natürlich die entsprechende Reihe mir suchen mit den Tagbits. Und ein Beispiel ist also hier zum Beispiel TLB, also hier der Translation Lookaside Buffer. Das ist genau nach dem Prinzip, wie der funktioniert. Das ist also Sie haben einen Vergleich, wo Sie im Grunde genommen den Input, den schicken Sie wirklich in alle gleichzeitig rein. Also Sie schicken den Teil hier gleichzeitig in alle Vergleiche, also da sind Vergleiche assoziiert und Sie schicken das gleichzeitig in alle rein. Das mit Hardware. Also es ist nicht mit, Sie machen es nicht mit Software, das Hardware. Und weil damit haben Sie natürlich den Vorteil, dass Sie in einem Zugriff das Ganze überprüfen können. Also das machen Sie nur in Hardware. Gut, das sind also hier so die Möglichkeiten auf der Cache-Ebene. Und jetzt ist so, wenn man sich das Ganze hier anschaut, man kann sich jetzt überlegen, sozusagen einen cache-freundlichen Code oder ein cache-freundliches Programm zu schreiben. Und das möchte ich jetzt nur anhand von einem Beispiel mal zeigen. Und zwar die Zielrichtung ist, dass Sie hier möglichst wenig Cache-Misses haben. Natürlich, wenn Sie immer wieder auf neue Blöcke zugreifen, haben Sie heute einen Cache-Miss und Sie vergleichen das mit der Fehlerrate. Das heißt also die Anzahl der Cache-Misses geteilt durch die Speicherzugriffrate. Und das soll halt möglichst günstig sein, also eine möglichst geringe Fehlerrate. Und wir schauen uns das einfach mal an bei der Summe, wenn man die Summe bildet von einer Matrix. Und da ist es jetzt so, wir gehen also davon aus, dass wir sagen, wir haben 4 Byte Worte und das wäre also so, dass man also sagt, das wäre der Block. Also hier Block im Cache. Ups, jetzt haben wir rausgeschmissen. Das wäre also der Block im Cache. Dann würde man sagen, ist 4 Byte Worte. Ein Wort. Genau. Und ein Matrix-Element hat also hier ein Wort. Das heißt, also sind 4 Bytes. Und damit kann man natürlich hier entsprechend sagen, ich habe also hier dir. Und ich habe also hier vier Byte-Worte. Genau, Block. Genau, das war jetzt halt. Das ist jetzt halt hier falsch. Das ist immer, wenn man unten nicht liest, was man oben hat. Also das ist ein Cache-Block, besteht aus vier Byte-Worten. Und ein Matrix-Element ist also ein Wort und ich habe vier Bytes. Das heißt also hier, wenn man das anschaut, ich habe vier Matrix-Elemente im Cache. Das ist also unsere Situation. Es passt also nicht die gesamte Matrix rein, sondern ich habe immer vier Matrix-Elemente drin. Und jetzt kann man natürlich hier sagen, okay, meine Matrix, die schaut halt dann so aus, also mein A von den Elementen, ich habe 0,0, dann das Element 0,1, dann 0,2, dann 0,3 und so weiter. Ich habe dann hier 1,0, dann hier 1,1, dann hier 1,2, 1,3 und so weiter von meiner Matrix. Also hier, das sind einfach die Indizes. Das sind nicht die Werte, sondern die Indizes. Und jetzt, wenn man sich das zeilenweise Summieren anschaut, und wir gehen auch nochmal davon aus, dass die Matrix zeilenweise im Speicher abgelegt ist. Das heißt also hier, zuerst kommt das Element 0,0, dann 0,1, dann 0,2, dann 0,3, dann 0,4 und so weiter bis 0n und dann geht's mit 1,0 weiter und so weiter. Das heißt, das ist einfach so die Speicherung im Speicher. Und jetzt, wenn man sich das Ganze hier anschaut, wenn man hier das zeilenweise aufsummiert, das heißt einfach in der Reihenfolge, dann habe ich ja zunächst also hier den Zugriff A0, 0, das wäre also so der erste Zugriff. Und das bedeutet jetzt natürlich, ich lade nicht jetzt nur das 0,0. Element rein, sondern ich lade natürlich jetzt hier 0,0 rein, ich lade 0,1 rein, ich lade 0,2 rein und ich lade 0,3 rein in Cache. Das heißt also hier, wir laden ja immer blockweise das Ganze. Das sind die Elemente halt, die drin ist, und das sieht man schon. Wenn ich das zeilenweise mache, zunächst Zugriff auf das hier, dann Zugriff auf das. Das ist aber jetzt bereits im Cache drin. Dann Zugriff auf das, ist auch im Cache. Zugriff auf das, ist auch im Cache. Und erst dann der Zugriff auf, also hier der Zugriff A, ja, hier 0,04, das würde bedeuten, ich ersetze meinen Cache und habe dann hier 0,4 und so weiter. Ich habe also hier dann entsprechenden Cache-Miss und ich lade das rein. Und das heißt also bei jedem entsprechend am Anfang, natürlich muss ich das reinladen, beim ersten Mal muss ich das reinladen und entsprechend habe ich so eine Fehlerrate, die bei dem 25% liegt. Wenn ich das aber jetzt halt anders rein tue, der Zugriff spaltenweise, das heißt, ich summiere in der Richtung, dann habe ich natürlich das Pech, weil was ich hier mache, ich habe hier den Zugriff genauso wie vorher, A00, und dann habe ich also genau wieder mein 00, 01, 02, 03 drin. Aber mein nächster Zugriff ist ja 1,0. Ich schmeiße das Ganze hier wieder raus, lade den Teil hier rein. Dann habe ich 2,0, schmeiße wieder raus. Das heißt, im Grunde genommen habe ich immer einen kompletten Cache-Miss und schmeiße immer wieder den Inhalt vom ganzen Cache raus, ohne dass ich die überhaupt verwendet habe. Und das bedeutet also, wenn man weiß, wie so ein Cache organisiert oder wie hier beispielsweise die Matrix organisiert ist im Speicher und man weiß, wie die entsprechenden Blöcke vom Cache aussehen, kann man unter Umständen natürlich schon darauf Einfluss nehmen, wie hoch die Fehlerrate ist oder wie gering die Fehlerrate ist. Und dementsprechend läuft natürlich dann ihr Programm schneller, weil man muss sich ja überlegen, wenn ich das hier lade, ich lade ja nicht über den Speicherbus, nicht nur ein Element, Matrix-Element, sondern immer vier, die ich über den Bus halt rüber schicke. Und dementsprechend viel Zeit verbrate ich natürlich. Für nichts und wieder nichts, weil die verwende ich hier überhaupt nicht. Und das ist dasselbe, was Sie ja auf der unteren Ebene haben, beispielsweise, wenn Sie mit Dateien arbeiten. Da haben Sie ein Betriebssystem, ein Buffer-Cache. Und da laden Sie ja typischerweise immer einen Teil, entweder die gesamte Datei oder, wenn die halt sehr groß ist, nur ein Teil rein. Wenn Sie jetzt halt von der Datei nur einen kleinen Teil verwenden, dann haben Sie einen ganzen Block halt reingeladen über USB, haben wir das Ganze im Arbeitsspeicher drin, nutzen aber möglicherweise nur einen Teil oder einen kleinen Teil vom ersten Block, dann verwenden Sie in der Datei den letzten Block, dann holen Sie den rein und so weiter. Also Sie haben auf allen Ebenen wirken sich diese Cache-Misses natürlich negativ auf Ihre Performance aus. Gut. So viel jetzt dazu. Dann würden wir jetzt über noch zur Prozesskommunikation als nächstes kommen. Und zwar ist es ja so, dass wir ja davon gesprochen haben, eine Menge von Prozessen zu haben. Ups. Ich habe eine Menge von Prozessen, die sind einmal in Konkurrenz um Ressourcen. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen mit Semaphore, dass man hier also diese Konkurrenz versucht natürlich zu arrangieren und zu synchronisieren. Und dann habe ich natürlich auch einen anderen Punkt, der bei den Prozessen halt eine Rolle spielt, die Kooperation. Und die Kooperation, das ist ja genau das, was man sagt, na, der eine Prozess berechnet irgendwas, der andere Prozess verwendet diese Information. Und ich brauche also hier sozusagen dann, wenn ich mehrere Prozesse habe, die miteinander kooperieren, dann brauche ich irgendwie einen Austausch von Informationen. Da gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, über Speicher, gemeinsamen Speicher, das zu machen. Oder ich kann das natürlich über nachrichtenbasierte Möglichkeiten machen. Das heißt also typischerweise dieses Client-Server-Modell, das heißt, ein Prozess will Informationen, fragt an, die ein anderer Prozess bereitstellt, der dann als Serverprozess agiert. Das heißt also, dieses Client-Server-Modell habe ich nicht nur auf der Internet-Ebene, wo ich also mit dem Server irgendwo im Netzwerk rede, sondern das kann ich sogar auf der Mikroebene machen zwischen Prozessen, die in derselben Umgebung ablaufen und wo dann das Betriebssystem sozusagen der Mittler ist zwischen den beiden Prozessen. Was wir uns als nächstes hier anschauen, sind so verschiedene Kommunikationsarten, dann etwas zu dem Netz, Nachrichtenbasierten und da etwas zu Ports oder Sockets, wobei das zum Teil natürlich in den verteilten Systemvorlesungen oder in den Grundlagenrechnernetze etwas detaillierter behandelt werden. Ich mache das jetzt nur so auf der Ebene, wie man das von Betriebssystemen her kennenlernen sollte. Gut. Kurz zur Einführung von den Kommunikationsarten. Die Prozessinteraktion heißt nicht nur, dass es rechenübergreifend stattfinden muss, sondern es kann auch rechnerlokal stattfinden. Und da gibt es diese Prozessinteraktion, wenn ich das über Nachrichten mache, dann habe ich natürlich den Vorteil, wenn ich beispielsweise Multiprozessorsysteme habe oder Systeme habe, wo ich mehrere Rechner mit ihren eigenen Speichern dranhänge, dass ich dann Prozesse von einer Rechnerumgebung in eine andere Rechnerumgebung transferieren kann. Und die funktionieren trotzdem immer noch. Dagegen, wenn ich Prozesse habe, die über den gemeinsamen Speicher kommunizieren und interagieren, dann kann ich die Prozesse nicht so ohne weiteres trennen. Weil typischerweise habe ich kann, wenn Sie einen Prozess auf den Rechner A haben, der kann nicht auf den Arbeitsspeicher von Rechner B zugreifen, sondern das Ganze geht nur über Messages und Nachrichten. Und jetzt schauen wir uns mal so die verschiedenen Kommunikationsarten an. Da gibt es einmal, das war wieder verkehrt, da gibt es einmal die Unterscheidung schmalbandig, breitbandig, und das bezieht sich nicht auf die Bandbreite des Übertragungskanals. Also hier, das bezieht sich auf Umfang der auszutauschenden Information. Also hier bezieht sich auf Umfang der auszutauschenden Information. Und nicht auf den auf die Datenrate, die über den Kommunikationskanal geht. Und Ereignisse sind natürlich sehr wenige Bits. Alarme, Signale sind auch relativ wenige. Dagegen hier breitbandig, da kann ich das Ganze implizit machen. Und zwar hier natürlich mit gemeinsamer Speicher. Und dann brauche ich Semaphore, um das Ganze vom Zugriff her zu synchronisieren. Oder ich mache das explizit. Und explizit heißt, ich schicke Nachrichten zwischen den beteiligten Prozessen. Und da gibt es natürlich 1 zu 1, 1 zu M und natürlich auch M zu 1. Ich kann das jederzeit umdrehen, das ist natürlich egal. Das ist nur die Sichtweise, N zu M oder Ströme. Das heißt also hier so Übermittlung von Daten oder Zeichenströmen. Und dann gibt es natürlich, und zwar das läuft asynchron und dann läuft es synchron, dann gibt es den entfernten Prozeduraufruf anstelle von einem lokalen Prozeduraufruf, und RMI, das kennen Sie von Java her, das ist also Remote Method Invocation, das heißt, Sie haben einen Thread, der kann eine Methode bei einem anderen Prozess, der möglicherweise in einer anderen Java oder der in einer anderen Java Virtual Machine läuft, und diese andere Java Virtual Machine kann natürlich auf einem entfernten Rechner laufen. Und das kann natürlich hier sein auch, dass eine Netzwerkkommunikation damit übers Internet damit verbunden ist oder lokales Netz oder sogar übers Internet. Also RMI steht also für Remote Method Invocation. Und wenn man sich die entsprechenden schmalbandigen Kanäle anschaut, da haben wir die meisten an sich schon gehört. Ich kann hier Ereignisse melden und also hier Unterbrechungen, zum Beispiel Unterbrechungen von Geräten, die zurückmelden, dass sie mit dem Druckauftrag fertig sind. Das wäre also eine Möglichkeit. Dann Alarme entstehen in einem Prozess. Wenn der beispielsweise eine Division durch Null hat, dann entsteht ein Alarm. Dieser Alarm ist natürlich auch eine entsprechende Nachricht oder Information, die an das Betriebssystem geht. Aber dann ist so, dass die Alarme wieder vom Prozess behandelt wird. Und das haben Sie ja typischerweise, dann können Sie das mit Exception Handling ja machen. Sie können so eine Division durch Null abfangen. Das wird zugestellt, geht zunächst ans Betriebssystem und dann entsprechend wird auch der Alarm an den Prozess weitergegeben zur Behandlung. Und das Letzte, glaube ich, was man... Ach, jetzt habe ich wieder das Verkehrte erwischt. Das Letzte, was man hier noch kurz ansprechen kann bei der impliziten Kommunikation. Da ist es so, was wir ja schon gemacht haben, gemeinsame Speicherbereiche. Vorteil ist, ich habe keine Kommunikation im Sinne von Nachrichten, die von A nach B gehen. Das Ganze geht relativ einfach und schnell. Kein Kopieren zwischen den Adressräumen. Und vom Nachteil ist so, das funktioniert lokal. Wenn ich über mehrere Rechner gehe, habe ich ein Problem, weil ich keinen gemeinsamen Arbeitsspeicher habe, sondern das funktioniert nicht. Und das andere ist natürlich so, ich muss schauen, immer wann steht was drin. Und die impliziten Formen, da glaube ich, das mache ich jetzt bloß nur. Naja, das mache ich beim nächsten Mal. Okay. Eine Information zum Schluss. Die Vorlesung nächste Woche am Mittwoch, die fällt aus. Nicht am Montag findet die Vorlesung regulär statt. Aber Mittwoch, den 16. wird sie ausfallen. Das heißt also die, die hier stattfindet. Und über die am 23. da können wir nochmal reden drüber. Gut, dann auf Wiedersehen.